Zwickau schickt Chemnitz im Nachbarschaftsduell mit 4:0 nach Hause.
Dynamo holt tief im Westen Punkte und Martin Mendel macht sein 550. Pflichtspiel für Erzgebirge Aue.
Außerdem sprechen wir über das kollektive Schweigen der Fankurven in Deutschland.
Hey, was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt, an mir so eine Frage zu stellen. Schau ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Fangen Sie mich vernünftig, kriegen Sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Aber erstmal sprechen wir mit halber Energie, wie man so schön hört.
Aber komplett.
Hallo Jungs. Schön, dass ich euch in meinem Krankenlazarett begrüßen darf.
Moin, Gregor.
Ich habe einen Schal um, ich habe eine Kanne Tee schon intus und ich habe hier irgendwie sämtliche Hals-Hustenlöser schon getrunken, weil irgendwie hat sich's auf meine Stimme geschlagen, das Wetter oder was es auch immer war, I don't know. Ich hoffe, euch geht's besser.
Also mir geht's besser und ich wünsche dir gute Besserung.
Danke. Ja, also besser geht's mir auch, aber ich habe auch die Erzgebirgs-Nachwehen von gestern Abend da. Das erste Spiel der Saison, wenn du da bei minus 5 Grad und 3 Paar Skiunterhosen und trotzdem reicht das alles nicht im Stadion sitzt auf der Hartschale.
Du kannst machen, was du willst, es reicht am Ende nicht, ne?
Das irgendwann, ist Wahnsinn. Es ist du warst so. Ja auch unterwegs, das ist dann ab der 70. Minute spätestens, selbst mit Wärmesohlen und dreifach Socken und 8 Pullovern, irgendwo zieht es dann rein und dann ist vorbei.
100%. Deswegen, ich stelle dich mal ganz kurz vor, Paddy, weil du bist ja der Mann, du musst uns erstmal erzählen, ob bei dir alles wieder aufgetaut ist und du musst es vor allem berichten, ob deine Stimme weniger eingefroren ist als meine. Also hallo Paddy Fritsche.
Ja, ein wunderschönes Hallo in die Runde. Die anderen 50% dieser Frage beantworte ich dann später. Dazu begrüße ich den Mann, ja, der zum Leid von uns beiden, Gregor, immer ohne Herz mit dabei ist im Podcast, ohne Mentalität, Alex Küpper.
Na hör mal, jetzt aber. Ich nenne dich gleich nur noch Fabian Gerber, wenn du so weitermachst.
Ui.
So, ja, zu guter Letzt, zu viel Bier, zu viel Fußball, zu wenig Schal, Handschuhe und Mütze. Das Resultat dürfen wir jetzt wieder genießen. Hier ist Gregor Rühl.
Ey, hab's genauso gemacht wie ihr. Ich habe mich eingepackt ohne Ende. Ich bin das ganze Woche, also ich habe wirklich seit letzten Donnerstag einen Schal um, also durchgehend. aber manchmal hilft's einfach nichts. Dann sagt der Körper, es ist over.
Ja, aber warst du groß unterwegs am Wochenende? Erzähl mal, wo war dir so am Rumspringen? Also du warst ja auch, warst du viel draußen, Gregor, oder warst du dann doch mehr drin und hast dich regelkonform geschont?
Nee, ich war schon auch draußen. Also mir geht's auch nicht schlecht, ne? Also dieser Klassiker, man ist eigentlich fit, nur eine Sache ist nervt dann. Aber das bringt einen dann oft dazu, dass man ja trotzdem nicht zu Hause bleibt, wobei man eigentlich müsste und sich ein bisschen schonen müsste. Ich war in Berlin, war am Freitagabend mal wieder im Olympiastadion, war ich lange nicht. Und wollte eigentlich am Samstag schön Oberliga gucken. Lichtenberg gegen Dynamo Schwerin. Auch schönes Ostduell eigentlich. Aber wurde dann abgesagt, wie sämtliche Spiele irgendwie am Wochenende. So auch das Spiel wegen am Sonntag, Frost. Wo ich hin wollte. Wegen Frost, genau. Da wollte ich zum BFC Dynamo gehen, gegen Luckenwalde. Aber auch das wurde abgesagt. Naja, und dann habe ich mal schnell umdisponiert und bin am Samstagmittag in Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark gegangen, weil das Stadion ja da gerade, das Altehrwürdige wird ja gerade abgebaut und umgebaut und so und ich wollte mir das mal anschauen.
Ist es jetzt soweit, ja? Das war ja über Jahre in der Diskussion, dass es wegkommen soll und dann wusste man nicht, wann es passiert und wie es passieren soll und jetzt wird es aber gerade umgebaut,
schon,
ja?
Das wird schon seit längerer Zeit ja abgebaut. Da konnte man sich sogar damals noch, letzte Saison war das, hätte man sich sogar Sitze sichern können. Mal. Das habe ich leider irgendwie ein bisschen verpeilt, beziehungsweise weil er nicht Berlin ist, wäre natürlich geil gewesen. Genau, und fasziniert mich irgendwie immer so Stadien, wenn die abgebaut werden und so. Ne? Also diese ganze Haupttribüne ist da jetzt schon weg, die Flutlichtmasten stehen noch. Ich weiß auch, ich glaube, die bleiben sogar. Und da gab es ja wirklich legendäre Spiele. Pokalfinale unter anderem Dynamo Schwerin, habe ich gerade schon gesagt, 1990 gegen Dynamo Dresden und so. Also Spiele, an denen man auch historische Umstände ganz gut ablesen konnte.
Ja, da haben sich ja einmal da Szenen abgespielt. Die SED-Führung da auf der Haupttribüne mit dem Blick rüber in den Westen. Also es ist ja total verrückt, dieses Stadion.
Ja gut, da war ich nicht da.
Ich auch nicht. Wollte ich mal ganz kurz klarstellen.
Ich war bei einem Spiel, weil da ein Kumpel von mir gespielt hat, zu Drittliga-Zeiten, bei Viktoria Berlin dort. Und muss echt sagen, die haben da draußen, das ist jetzt so richtig ekelhaft, aber die hat mir halt VIP-Tickets mit An- und Abführungszeichen besorgt, ne, für halt ein Drittligaspiel bei Viktoria Berlin damals. Und die haben draußen so ein Zelt aufgebaut, ähnlich wie bei Chemie zum Beispiel auch, glaube ich, ist ja auch so ein VIP-Zelt, was beheizt ist und Co. Und die beste Stadion-Lasagne meines Lebens bisher, und das waren jetzt nicht nur eine, habe ich tatsächlich bei Viktoria Berlin gegessen. Das ist so mein Beitrag zu dem Stadion, Gregor. Ich weiß, es ist dir wesentlich zu abgehoben und zu aristokratisch, aber es
ist allein für die Wortschöpfung Stadion-Lasagne müsstest du eine Abmahnung
bekommen. Stadion-Lasagne ist wirklich hart.
Ja, aber im Rücken dieses Stadions ist dann stieg dann im Prinzip die Partie Empor Berlin gegen SSC Südwest, feinste Berlin-Liga-Romantik. Es war wirklich herrlich, weil die Sonne über dem Platz stand und vor diesem Spiel war noch eine B-Jugendbegegnung oder so und da stand eine Linienrichterin, finde ich ja schon erstmal cool, am Rand und die hatte die ganze zweite Halbzeit eine Sonnenbrille auf, weil ihr die Sonne so ins Gesicht geschienen ist. War ein fantastisches Bild.
Überragend.
Ja, und dann sonst war es halt einfach so eine schöne untere Ligenromantik mit so einer kleinen Wurstbude da. Der günstigste Kaffee, den ich in Berlin-Prenzlberg, glaube ich, je getrunken habe für 1,50. War super, ging dann 3-1 aus für Empor und das war ein schöner Samstag. Genau, und die anderen Spiele, ja, die ich besuchen wollte, sind dann im Prinzip ausgefallen. Deswegen habe ich da leider nichts mehr gesehen.
Vielleicht besser so, sonst wird es jetzt richtig flach liegen.
Ich wollte gerade sagen, so können wir zumindest noch Podcast-Folge aufnehmen. Küppi, du standst, glaube ich, auch draußen in der Kälte rum, ne?
Ja.
Irgendwo in Süddeutschland.
Ja, in Südwestdeutschland in dem Fall. Ich habe mir angeguckt, wie der Ex-Hallenser Terence Boyd den SV Waldhof Mannheim zum Sieg schießt gegen den SVW in Wiesbaden. Es war auch in Mannheim eisig kalt. Erste Halbzeit war noch okay, weil da die Sonne noch richtig schön reingeschossen hat und so ein bisschen gewärmt hat. Und als die dann weg war, da war es dann wirklich extrem zapfig und unangenehm. Was spannend war, ich bin da hingekommen und das Erste, was mir gesagt wurde von einer Pressevertreterin da vom SV Waldhof, dass die Rasenheizung ausgefallen ist über Nacht. Und dann komme ich da rein und der ganze Platz ist weiß, außer die paar Meter da an der Seitenlinie, wo die Sonne schon hingekommen ist. Und da hatte ich kurz Sorge, dass das Ding vielleicht wirklich abgesagt wird. Und es wurde mir dann auch erzählt von Janne Sietan, kommt ja auch aus der Regionalliga Nordost, früher Babelsberg zum Beispiel, der jetzt für Waldhof spielt. Der kam beim Aufwärmen ganz kurz und sagte, ey, es ist phasenweise Beton. Und wirklich nur da, wo die Sonne hingeschienen hat, da war richtig Rasen und an der Stelle, wo die Sonne über das ganze Spiel hinweg gar nicht hingekommen ist, da war es eine richtige Eisfläche.
Oder also, wurde das dann auch von den Spielern so umkurvt?
Na, konntest du nicht, weil da war wirklich die eine Hälfte der linken Spielhälfte war komplett weiß und Eis und war, also hatte mit Fußball dann phasenweise in diesem Bereich wenig zu tun, muss man sagen. Ja, und am Ende kam dann halt Terence Boyd in guter alter Knipser-Manier und hat das Ding gemacht. Und dann war am Ende alles okay und ich war dann aber auch froh, als ich wieder im warmen ICE saß.
Boah, das kann ich mir vorstellen. Das habe ich in Aue auch gehabt. Ich war ja gestern in Aue gegen Stuttgart 2. Ich habe Samstag noch Basketball gemacht in Weißenfels. Das ist dann so jetzt die Jahreszeit, wo der Switch mir ganz gut gelingt, emotional, weil ich einfach in der Halle sitzen kann. Das ist dann schon mal ein Vorteil bei den aktuellen Temperaturen zumindest. Ja, also mit T-Shirt in der Stadthalle Weißenfels geht auch nicht, aber es ist zumindest warm. Und in Aue war es auch so, da hast du halt auch Langholz-Cup gespielt, ne, oder spielen müssen. Also da waren teilweise Freistöße so halt so im ungefährlichsten Bereich, irgendwo mittleres Spielfeld, Drittel, die du halt im Normalfall auch sowieso lang klopfst, die Dinger, wenn du sie nicht irgendwie versuchst, kurz auszuspielen. Und da sind neben dem Ball auch noch wirklich so Frostkilos weggeflogen und Rasenbrocken und wirklich da so Eisrasenbrocken rausgetreten aus diesem Geläuf da im Erzgebirgsstadion. Und da habe ich mir auch die Frage gestellt, theoretisch müsste es ja eine Rasenheizung geben, aber im Erzgebirgsstadion, die schafft es einfach nicht komplett. Und das war bei uns in Anführungszeichen, Kübi, wie bei dir, also da war so die halbe Seite. Aber in Aue war es auf beiden Spielfeldhälften so. Also die halbe Seite war wirklich weiß. Ich habe jetzt nicht, war nicht unten, ob sie jetzt gefroren war direkt richtig, aber es sah zumindest teilweise so aus, als wenn du da Freischüsse gekloppt haben. Da hast du gedacht, das sieht aus wie Gregor Rühl in seinen besten Zeiten von der Technik, ey. Sag mal, ey, oder? Tumult.
Ja, also ich muss auch, ich weiß, bei irgendeinem Spiel war es am Wochenende, da hat ein Spieler einen Ball, weil ich glaube, es war in Jena, da hat ein Spieler, ich glaube, Scheele, hat einen Ball so voll in die Fresse bekommen. Oh, da dachte ich auch, ey, boah, Junge.
Das zieht doch mal anders bei den Temperaturen, ja, ey.
Das knallt richtig rein. Naja, okay. Ich habe seit letzter Woche gesagt, ich mache hier immer einen Vereinsnamen der Woche, weil ich die alten BSG-Namen so schön finde. Und das kann bei meiner Stimme natürlich nichts anderes sein diese Woche als die Betriebssportgemeinschaft Emport Tabak Dresden, die diese Woche mein Vereinsname der Woche ist. Ja, wir sprechen mal wieder ein bisschen über die Basis. Letzte Folge haben wir ja über Turbine Halle geredet, die sich so gut geschlagen haben im Pokal gegen den HFC. Und jetzt haben wir schon wieder über Turbine was gelesen, nicht so schöne Sachen. Und zwar sind zwei B-Jugendspieler in Halle abends überfallen worden. War wohl ziemlich übel mit Verletzungen etc. Die beiden haben irgendwie Jacken ihres Vereins getragen und mindestens einer der Täter war wohl Nachwuchsspieler von einem anderen hallischen Verein. Was darauf schließen lässt, dass sie wegen ihrer Vereinszugehörigkeit da überfallen worden. Und ehrlich gesagt, keine Ahnung, solche Meldungen, da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Das verurteilen wir natürlich aufs Schärfste, vor allem so im Jugendbereich. Ey, man hört doch auf wegen so einem Mist.
Hat Turbine Halle selbst auch gepostet. Ne? Die haben eine total tolle Woche gehabt oder Wochenende. Trotz des Ausscheidens, glaube ich, da eine super Zeit gehabt im Sachsen-Anhalt-Pokal. Und dann wird dir so diese Emotion ja auch genommen, unabhängig davon, gute Besserung an die beiden Jungs. Vielleicht kann man das auch irgendwo in irgendeine Ecke rüberschicken nach Halle, falls ihr es hört, Männer, weitermachen, auch weiter representen und sich nicht kleinkriegen lassen. Das ist immer recht einfach gesagt, wenn man hier gerade auf einer weichen Couch sitzt, ich weiß das. Aber nur so funktioniert es, dass die Idioten nicht gewinnen, weil das dürfen wir als Kollektiv sowohl gesellschaftlich als auch Fußballfans nicht zulassen, dass die Idioten gewinnen. So, und deswegen gute Besserung an der Stelle. Und dann bekommst du eben noch so emotional den Stecker gezogen. Einfach scheiße.
Emotional den Stecker gezogen. Das Gegenteil davon hatte ich, als ich letzte Woche durch mein Feed scrollte und auf einmal ein Boris Becker da stand mit der ganzen Mannschaft von der VSG Altlinike.
Hat einen Stecker gesteckt, ja?
So ein Boris Stecker.
Komm mal, warte, ich muss kurz meine erste Folgentitel-Vorschlagsnotiz machen.
weiß ich nicht. Ich habe dazu auch nicht mehr gefunden. Der war irgendwie in der Klinike und dann hat er da mit den Jungs ein Bild gemacht und es war, absurd. Absurde Begegnung. Aber fand ich schön. Muss ich schmunzeln.
Einmal kurz bei der VSG vorbeigeguckt und weiter geht's.
Ja, sicher. Must-see quasi. Paddy, ein Spieler von einem deiner Jugendvereine hat uns ein Video zugeschickt. Da kannst du vielleicht mal kurz übernehmen.
Uns hat Max geschrieben und er hat sich erstmal selbst, fand ich, total ehrlich adäquat eingeordnet als Amateurfußballer und hat nicht gesagt, hier, ich bin der Kreisliga Ronaldo, sondern hat geschrieben, ich habe am Wochenende als blindester aller Blinden auch mal das Tor getroffen. Direkte Ecke ins lange Eck. Vorher in zwei Spielen 400%ige liegen lassen. Aber auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Und genau, hat dann das Video mit angehangen. Am Ende Sieg für uns, den SV Bannewitz, waren wichtige 3 Punkte für den Klassenerhalt in der Sachsenklasse. Und ich habe das Video gesehen und musste direkt lachen und weinen, weil ja, ich habe da 3-4 Jahre verbracht, glaube ich, C-Jugend und B-Jugend beim SV Bannewitz und habe auf dem Rasenplatz da gespielt, habe oben auf dem Kunstrasenplatz, den man da in dem Video spielt, Video sieht, gespielt und diese Treppen, die diese beiden Plätze verbindet, da habe ich mit meinem Torwarttrainer Treppensprünge gemacht in die Tausende rein, also auch nicht nur in der Vorbereitung, sondern immer, das war immer so Warm-up-Standardprogramm, so gute alte Schule. Ob das trainingswissenschaftlich Sinn hatte oder nicht, das wurde gar nicht hinterfragt. Das war immer erstmal Treppensprünge, 10 mit links, 10 rechts, 10 beide, dann 10 mal 2 hoch, 3 hoch, 2 zurück und die ganzen Späße. Da hatte ich gute und nicht so gute Erinnerungen, ja. Aber hat mich gefreut. Liebe Grüße nach Bannewitz.
Liebe Grüße nach Bannewitz und auch liebe Grüße nach Brandenburg. Stahl Brandenburg hat seinen 75. gefeiert an der Friedenswarte mit ordentlich Pyroshow, habe ich auch Bilder von gesehen, sah herrlich aus. Außerdem Glückwunsch geht an den Alslebener SV. Ich habe es letzte Woche hier gesagt. Es gab ja diesen kleinen Wettbewerb zum Kabinen-Makeover vom Fußballverband Sachsen-Anhalt, wo ich empfohlen habe, sich mal die drei Videos von den drei Finalisten anzuschauen, die sehr witzig waren. Und der Alslebener SV, die fand ich auch am witzigsten, ehrlich gesagt, das Video. Die haben jetzt auch gewonnen und dürfen sich über eine neue Kabine freuen. So, Jungs. Wir haben uns ja mal wieder getroffen letzte Woche. Es ist schon ein bisschen her, aber wir waren zusammen beim 6-0 Kantersieg.
Befreiungsschlag.
Von unseren Jungs.
Befreiungsschlag ist schön.
Ja, also man muss ja schon sagen, sportlich gesehen war es schon auf jeden Fall ein richtiges Highlight. Zumindest im Vergleich dazu, was die Nationalmannschaft so in den letzten Spielen abgeliefert hat. Und ich habe es in unsere Gruppe geschrieben, da müssen erst die drei Podcaster vorbeikommen, dass da endlich mal wieder was läuft, ne?
Ja, es war schon wirklich krass. Also das hätte ich so auch nicht erwartet, dass da so dermaßen der Knoten platzt. Also wenn du dich ein paar Tage vorher gegen Luxemburg so schwer tust und nichts auf die Reihe bekommst und gegen diesen Fußballzwerg teilweise die schlechtere Mannschaft bist, dann hatten wir, glaube ich, alle schon latent Sorge, dass es auch gegen die Slowakei schiefgehen könnte. Und es am Ende vielleicht nicht reichen könnte mit der WM-Qualifikation und dass sie dann da so loslegen, das war schon bemerkenswert. Und ja, am Ende war es dann ein souveränes Ding und Deutschland fährt zur WM und kann mal gucken, wie es dann weitergeht. Gilt ja nicht für jeden großen oder für jede große Fußballnation. Also wenn ich mir Italien angucke, die müssen schon wieder in die Quali. Die waren jetzt schon ein paar Mal nicht mit dabei. Da haben wir es dann am Ende doch noch ganz gut getroffen.
Aber also ich weiß nicht, wie es euch geht, also unabhängig von dem 6-0, was mir mit euch extrem viel Spaß gemacht hat, also ich glaube, wir hatten auch einen super, super lustigen Abend. Wir haben auch hier und da einige von euch getroffen, die den Podcast hören, deswegen großes Dankeschön auch fürs Hallo sagen. Das hat uns, glaube ich, alle drei sehr gefreut.
Wir wurden, stimmt, wir standen da rum, da waren wir echt oft angequatscht, ne?
Ja, na gut, Gregor, du, weil du zu weit auf der roten Linie standest, aber... wir haben eigentlich Sitzplätze gehabt und haben uns dann aber gesagt, komm, Fußball typisch.
Kinder der Kurve.
Kinder der Kurve, genau.
Stehen.
Haben wir uns einfach hingestellt und das Gute war, dass die Ordner oben, und da gab es auch eine lustige Situation, die waren, glaube ich, uns auch wohlgesonnen. Ich glaube, die haben dann gecheckt, dass von uns keine Gefahr ausgeht. Deswegen auch nochmal an die Jungs großes Dankeschön, dass wir uns da hinstellen durften. Da gab es eine skurrile Situation mit einem Lok-Fan. Die hat uns, glaube ich, alle amüsiert. Der ist so ein Typ, der also erstmal ist er mit zwei Bier gekommen, hat dahingehend alles richtig gemacht, hat also direkt schon mal für die Halbzeit vorgesorgt und kam dann auf uns zu und war schon, ja, so ein bisschen am, ich will nicht sagen am Wanken, aber man hat schon gemerkt, der hat einen guten Abend bis zu diesem Zeitpunkt bereits.
Es waren nicht die ersten zwei Bier.
Es waren nicht die ersten beiden Patronen in der Knarre, die er geschossen hat. Und kam auf uns zu und hat dann gesagt, als Lok-Fan, dass er sich natürlich total unwohl fühlt, um das jetzt mal ganz, ganz demokratisch auszudrücken, in diesem Stadion gerade, in der Red Bull Arena. Und hat dann versucht, so ein bisschen...
Stopp, du musst es anders erzählen, weil er hat ja gesagt, er fühlt sich in diesem Stadion unwohl. Da wussten wir aber noch nicht, dass er Lok-Fan ist. Er hat ja gesagt, er findet das alles total blöd hier.
Ich hasse die Schüssel hier drinne.
Er hat gesagt, ich hasse das Stadion hier drinne.
Er hat gesagt, ich hasse es in dieser Rattenschüssel hier drinne. Das war der Wortlaut, wenn wir es schon richtig machen. Also das war das Zitat von dem Kollegen. Genau, auch stimmt. Und dann hat er uns seine Jacke gezeigt. Da war eben das Lok Leipzig Logo drauf. Also es war eine sehr, sehr geile Jacke, muss ich sagen, vom Design. Ich mag das, wenn du so ein Colorway hast und dann das Logo, gleiche Farbe wie die Klamotte drunter und sich das quasi nicht so abhebt, sondern nur so reingewebt oder so. Ich finde das optisch total nice.
Ja, er war gefühlstechnisch etwas zerrissen, weil ich ihm ja dann, als er uns das Logo gezeigt hat, gesagt habe, ja, aber du hast doch hier unten mit deinem Verein auf diesem Platz eins der größten Spiele deiner Vereinsgeschichte erlebt, damals gegen Girondins Bordeaux, das Halbfinale. Und da sagte er, ja, deshalb liebe ich es auch hier.
Das war brutal. Und dann haben wir den Versuch noch irgendwie unternommen, ihn sozusagen an das Stadion anzufreunden. Thema Vereinsfarben, Rot-Weiß, so im weitesten Sinne. Und haben noch gesagt, Rot-Weiß müsste ja zu dir passen. Und hat der Ordner, der sozusagen uns so wohlgesonnen war, sich auch zu ihm umgedreht und hat so versucht, in die Kommunikation zu gehen und hat gesagt, ja genau, Rot-Weiß ist doch super gut. Und wir drei haben, glaube ich, alle sofort begriffen, ja stimmt, ne, also es geht bestimmt um, ist bestimmt ein HFC-Fan quasi, also, ne, ist ja auch Rot-Weiß entsprechend die Vereinsfarben. So, und das hat aber der Lok-Fan nicht so begriffen. Also ich glaube, die sind bis heute noch nicht irgendwo gemeinsam irgendwo Bier trinken gewesen. Das war höchst amüsant.
Er verschwand dann wieder in den Untiefen der Tribüne. War auf jeden Fall ganz witzig, weil in der dritten Minute oder so ging es los mit einem Fangesang, der hieß einmal Deutschland, immer Deutschland.
Oh, ach, rechts neben uns. Ja, stimmt.
Alter, ja, wir uns auch erstmal angeschaut haben und so, hä? Also geht ja auch nicht anders. Also wie, also das war auf jeden Fall eine lustige Begegnung.
Wobei ich sagen muss, das war ja die, also neben uns saßen dann auch viele Rollstuhlfahrer, ne? Also haben da quasi bei uns gestanden. Und ich fand das so, also jetzt ohne ironischen Unterton, ohne Witzgedanke dahinter, ohne irgendwie eine Metaebene. Ich fand das so geil und herzergreifend, wie die das gefühlt haben, dieses Fußballspiel, dieses Fansein, wo ich mir so gedacht habe, boah, ich würde das gern nochmal so unverblümt, so positiv, naiv, so leidenschaftlich haben wie als Kind. So, also das hat mich total fasziniert. Also ich weiß nicht, wisst ihr, welchen Rollstuhlfahrer ich meine? Dieser, der komplett, also die Deutschlandfahne hinten im Rollstuhl stecken hatte und die Deutschlandfahne auf dem Reifen, glaube ich, auch drauf, also auf der Radkappe, ne, sozusagen vor dem Rollstuhl. Und der hat das mit einer Inbrunst gelebt und dieses Fan-Sein so gefühlt. Da habe ich wirklich Pipi in den Augen gehabt. Also weil ich dachte, das dafür und dafür mache ich das, mein Job, und dafür liebe ich den Fußball und das ist mein Fußball. Genau das ist mein Fußball.
Also ehrlicherweise war er damit aber auch die absolute Ausnahme da im Stadion, ne? Weil von der Atmosphäre her war es jetzt ehrlich gesagt wenig atemberaubend. Ne? Also da gab es 100, 200 Leute hinterm Tor, die ihr Bestes versucht haben, aber nie so richtig durchgekommen sind und erst als beim Stand von 3-0 dann sofort die Laola-Welle durchs Stadion schwappte.
Ich wollte gerade sagen, also es gab Laolen.
Es gab Laolen, ja. Wenn Deutschland hoch gewinnt, gibt es ja immer Laolen. Ja, ja. Und so war es da auch. Und ansonsten,
Man muss vielleicht den Leuten und den Menschen zugute halten. Das will ich dann fairnesshalber schon noch sagen, weil wir haben es ja jetzt auch dieses Wochenende erlebt. Wir haben ja auch, habt ihr ja gemerkt, auch jetzt in den ersten 10 Minuten über die Kälte gesprochen draußen und so. Das war natürlich letztes Wochenende auch wirklich, oder am Montag, super ekelhaft. Also es hat ja auch wirklich gepisst ohne Ende. Es war nass. Deswegen, das jetzt kann ich dann nachvollziehen.
Jetzt da Alibis zu verteilen, nur weil es da kalt ist, kann man doch steil gehen. Was ist denn los jetzt?
Ja, du, ich bin gestern auch nicht steil gegangen. So, und also, ne, ich... Also,
du hast doch keine Tore gesehen.
Nee, das ist ein Punkt. Das ist ein fairer Punkt. Aber wir hatten Spaß. Und wenn es hilft, dass wir Weltmeister werden, Männer, dann würde ich auch 5 Wochen rüberfliegen mit euch in die USA.
Ja,
ne?
Komm.
Also wenn es hilft, dann machen wir das halt. Dann müssen wir halt.
Mein Gott. Ja, was ein bisschen schade ist, finde ich, dass gegenüber von unserer Tribüne war ja, auf der Haupttribüne war echt viel frei. Also es war auf jeden Fall nicht ausverkauft, das Spiel. Das ist ein bisschen schade. Also es wäre dann schon cool, wenn auch solche Spiele, ich meine, da ging es ja auch nochmal richtig um was, wenn das eben da voll ist. Aber tja, das sind natürlich dann so Gründe wie Eintrittspreise und so. Vielleicht auch das Wetter, warum diese Ränge nicht voll sind. Aber es war trotzdem ein schöner Abend. Wir haben uns gesehen und war herrlich. Haben zusammen Fußball geschaut und war doch wunderbar. Leipzig ist ja generell auch ein gutes Stichwort. Wir haben lange letzte Woche drüber geredet, über die Fan-Demo. Und die setzte sich ja an diesem Wochenende fort. Letzte Woche in Leipzig waren die Fanszenen laut auf der Straße. Dieses Wochenende waren sie leise, zumindest die ersten 12 Minuten. Fast in ganz Deutschland, in fast allen Stadien hat man nichts gehört. Die ersten 12 Minuten in Berlin im Olympiastadion gab es eine große Choreo. In anderen Stadien gab es auch Spruchbänder und viele haben sich dazu eben dann nochmal geäußert, haben dann nochmal protestiert. Was ich immer dann ganz cool fand, als dieser Protest aufgehört hat, nach den 12 Minuten ging es ja dann richtig los.
Absolute Gänsehautmomente.
Mit Countdown davor teilweise und dann voll auf Lametta, ey.
Und das war für mich dann nochmal so, glaube ich, so dieser direkte Kontrast auch. Das hat man dann auch immer im Stadion, hat man das so gemerkt, ne? Die ersten 12 Minuten, es ist einfach dann so, es ist so lahm, es passiert nichts, es ist ruhig. Es ist kein Fußball. Und dann dieser Kontrast, so, es geht los. Die Fahnen werden geschwenkt, die Gesänge beginnen und man denkt sich so, ja, genau so soll doch Fußball sein.
Und jetzt waren wir ja auch zu dritt, also wir waren ja alle nicht zu dritt, aber wir waren alle drei in einem Stadion am Wochenende. Kübi, du hast es gerade schon gesagt, wie beschissen ist Fußball ohne Fankultur drumherum? Also ich war jetzt in Anführungszeichen nur in Aue und das war schon mächtig genug, wenn da 6.800 geschwiegen haben. Du warst in Anführungszeichen nur in Mannheim. Gregor war in, na, aber das ist genau das, also die Wirkung ist trotzdem so krass gewesen. Gregor war in Berlin, wenn 70.000 mal die Klappe halten, gemeinschaftlich und du hast nur so ein Grundrauschen.
40
waren es,
aber
das,
ja, ist, ja.
Okay, aber dann waren es 40. Das fand ich so gespenstisch und gruselig und
ja. Ohrenbetäubendes Schweigen.
Ja, also ganz, ganz schlimm. Und ich habe dann auch, ich habe ja Hörfunk kommentiert auch und ich bin selbst immer leiser geworden und muss mich dann immer so erinnern, nee, du musst ja reden, weil du so dieser, das war so komisch auch, dass du im Ohr nicht dieses Grundrauschen hattest und diese Gesänge, die du ja logischerweise immer mit als Atmo auch auf dem Kopfhörer drauf hast.
Die dich als Kommentator auch tragen. Ist
auch so. Tragen, natürlich. Also ich lebe davon zu 80%, dass ich mich da tragen lasse. Und das ist, naja, und
sagen wir 75.
Sagen wir 75, danke, dass du mir so ein bisschen Kompetenz zuschreibst. Ich hab gehofft, Gregor schiebt mir jetzt noch eine 60 rüber, aber dafür ist er zu krank heute.
Du musst meine Stimme sparen. Ne?
Genau, du musst deine Stimme ein bisschen aufsparen. Nee, aber fand ich krass, wie du es schön gesagt hast, ohrenbetäubendes Schweigen. Auch ein schöner Folgentitel übrigens.
Ja, und also was ich mir da dachte in diesen 12 Minuten in Mannheim, war es übrigens auch wirklich überwältigend. Genau wie du gesagt hast, du hörst nichts, es ist einfach nur still, es ist langweilig, man fühlt nichts. Und dann waren immerhin 17.000 da beim SV Waldhof und dann steht die ganze Kurve, alle eingehakt und plötzlich springt das halbe Stadion in einer so brachialen Lautstärke. Das war richtig, richtig cool. Und das Besondere, finde ich, an diesen Protesten ist, dass keiner sagen kann, naja, das sind ja Horrorszenarien, das ist ja gar nicht realistisch, warum sollte es denn so still werden? Wenn das tatsächlich so umgesetzt wird von der Innenministerkonferenz, wie es von den aktiven Fans befürchtet wird, dann sind Momente wie diese in den ersten 12 Minuten ein realistisches Szenario. Wenn irgendwann die Ultragruppierung und die aktiven Fans sagen, ich lasse mich doch nicht hier KI-Gesicht scannen für ein Drittligaspiel am Sonntagabend, oder wenn irgendwann die Ultra-Gruppierungen aus Solidarität mit anderen aktiven Fans nicht mehr zu den Spielen gehen, weil Stadionverbote mit der Gießkanne völlig ohne ohne Schuldbeweise verteilt werden, dann drohen genau solche Momente. Und jetzt weiß jeder, wie sich der Fußball anfühlt, wenn es eben nicht zur Sache geht.
Ja, und ich glaube, man muss das auch nochmal sagen, ich war ein bisschen sauer am Wochenende, weil ich habe bei irgendeinem Spiel, was ich geschaut habe, habe ich einen Kommentator gehört, der dann gesagt hat, naja, hier wird jetzt protestiert, ne, der hat es dann so eingeordnet, weil Innenministerkonferenz und weil die Beschlüsse Auswirkungen hätten auf die Fanszenen. Wo ich dann wieder so war, so, naja, nee, also das hat Auswirkungen auf alle Menschen, die ins Stadion gehen. Und das müssen wir einfach ganz klar sagen und das nicht immer so tun, als wäre das eine Kurvendiskussion. Nee, das ist eine Diskussion für alle Stadiongänger und das hat Einfluss auf alle. Das muss man einfach in aller Deutlichkeit mal so sagen.
Das Problem ist, dass der Großteil der Menschen das erst realisiert, wenn er wirklich mal 1,5 Stunden am Einlass steht.
Und zwar an so einem Wochenende wie gestern, nicht im April bei 23 Grad, wo draußen Gänseblümchen blühen und gut duften, wo es uns allen egal ist, sondern an so einem Tag wie gestern zum Beispiel. Wenn du dann draußen stehst und dann Zeit zum Nachdenken hast und Zeit zum Spüren hast, wie kalt das ist und du willst endlich rein und du hast Durst und das Kind quengelt, weil auch das Kind neben dir friert, aber das Kind muss auch erst vor den Scanner und das ist alles komplett eine Suppe. Und wir haben letzte Woche drüber gesprochen, ich habe auch wieder viele Nachrichten, ich habe ja auch Content in die Richtung viel gemacht in der Woche. So viel Kommentare auch. Es waren weniger als die positive Mehrheit, aber trotzdem viele Kommentare, dieses Typische, was wir letzte Woche hatten, ja, aber das betrifft mich ja nicht und ich habe nichts zu verbergen mäßig und dann kann ich das auch erdulden oder keine Ahnung. Ich habe nichts gegen einen Scan wie am Flughafen vom Stadion, weil ich mache ja schließlich nichts. Darum geht's nicht. Darum geht's einfach nicht. Und A, weißt du nicht, wie technisch sauber die Scans funktionieren. Das ist das eine. Ich meine, das ist ja auch in anderen europäischen Staaten schon zigfach in anderen Arten und Weisen probiert worden. London beispielsweise, als man das versucht hat, in die Sub zu integrieren, da war die Fehlerquote anfangs bei 80%. Das heißt, bis das alles funktioniert und bis das alles auch läuft, vergeht nochmal wieder mehr Zeit. Und diese Ausrede, dieses ich habe nichts zu verbergen, wirklich, da schüttelt es mich einfach. Also ich habe auch nichts zu verbergen und ich möchte es einfach nicht, weil das wieder den Gewalttäter-Fußball-Fan zeichnet in Gänze in die Gesellschaft hinaus, was einfach faktisch nicht stimmt, Klammer auf, da können wir kein Hehl drum machen, was dann einige Frankfurter Pappnasen, um es so weich zu formulieren wie möglich, dann veranstalten im Gästeblock in Köln und alles mit dem Arsch einreißen, was da irgendwie versucht wird aufzubauen von den Fans in Deutschland oder von der Fan-Demo, von den Protesten, aufs Schärfste zu verurteilen, aufs Schärfste abzulehnen, da so Feuer zu machen im Block.
Ehrlich mal.
Und aber das nächste Thema ist,
ganz kurz, Penny, man muss das ja gar nicht nur in diesen Kontext der aktuellen Zeit stellen, wo in diesen Wochen ganz Deutschland sich solidarisiert, also alle Fanszenen in Deutschland sich solidarisieren, um dieses Signal zu senden, der Fußball ist sicher, die Stadien sind sicher, ich fühle mich sicher, so wie es seit Jahren immer wieder geäußert wird. Was ist los mit denen, dass sie überhaupt ein Feuer legen im Gästeblock? Also was geht in denen vor? Und das grundsätzlich zu verurteilen, brauchen wir nicht drüber reden, das in dieser Zeit zu tun, das ist wirklich, also fehlen mir die Worte, wie man allen anderen Fanszenen in Deutschland dermaßen den Dolch in den Rücken rammen kann, anderthalb Wochen vor der Innenministerkonferenz. Ich weiß nicht, ob Chemiker hier wissen, was mit den Frankfurtern los ist, die Kontakte sind ja gut nach Frankfurt. Ich habe eigentlich allergrößten Respekt vor den Fans von Eintracht Frankfurt. Ich finde es immer wieder überwältigend, was im Waldstadion los ist, was die auswärts international auf die Beine stellen. Aber als ich diese Bilder gesehen habe, dieses Feuer da im Gästeblock in Köln und die Rauchschwaden über Müngersdorf, ja, war ich doch ziemlich fassungslos.
Aber übrigens, nur um den Einschub noch zu machen, dann können wir auch weiterspringen und mal ein bisschen über Fußball reden. Aber da hilft dir auch kein Gesichtsscanner, weil dann müsstest du ja Rauchern auch sowas wie das Feuerzeug abnehmen im Stadion und Co. Und das ist dann die nächste Idee. Also das sind dann so Sachen, wo du menschlich einfach auch irgendwo, irgendwann, fehlt mir die Fantasie, nichts mehr machen kannst. Weil du kannst ja Rauchern nicht verbieten. Kippen offensichtlich sind ja erlaubt im Stadion und dann brauchst du entsprechend auch ein Feuerzeug mit dazu. Und dann, selbst wenn du dann sagst, okay, du, also weißt du, das sind dann einfach so Sachen, die mit einem IQ kurz über Raumtemperatur zu tun haben. Da kannst du auch nichts machen, egal wie du die Regeln machst. Es wird immer Sachen zum Anzünden im Stadion geben. Leider.
Ja, das zum einen. Und wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Also die Maßnahmen, die da im Raum stehen, die ja noch nicht offiziell bestätigt wurden, weil nicht konkret darüber gesprochen wird in der Öffentlichkeit, was die Innenminister tatsächlich planen. Aber das ist zumindest das, was befürchtet wird. Sämtliche Maßnahmen würden das Stadionerlebnis für alle massiv beeinflussen zum Negativen und würden am Ende an der Sicherheit im und rund um die Stadien so gut wie nichts ändern. Es ist der reinste Populismus, es fehlt jedwede Verhältnismäßigkeit und ich bin wirklich gespannt, was da in anderthalb Wochen in Bremen beschlossen wird und auch wie sich die Proteste am kommenden Wochenende nochmal äußern werden, am dann letzten Spieltag vor der Innenministerkonferenz.
Wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten, sei abschließend noch gesagt, bei der Begegnung RB Leipzig-Werder Bremen gestern gab es die ersten 12 Minuten kein Schweigen im Heimfanblock. So, wir schauen mal auf...
Ja, ganz kurz können wir auch schnell drüber sprechen, das hat mich auch gewundert, weil sie haben ja die Spruchbänder hochgehalten und haben dann nach 3 Minuten doch angefangen, daraufhin gab es ein großes Pfeifkonzert aus dem Werder-Fanblock, also verstehe ich auch nicht, entweder machst du mit... Oder lässt es bleiben? Ich habe jetzt ehrlicherweise nicht erwartet, dass die Fans von RB Leipzig als Speerspitze der deutschen Fanszene aktivieren. Aber also entweder machst du es richtig oder lässt es ganz bleiben. Das war ein bisschen albern, ehrlich gesagt.
Bisschen Verwirrung. Okay, wir wollen mal über die Regionalliga sprechen dieses Mal. Wir fangen mal mit der Regionalliga an. Und am Freitag gab es ja die Partie Karlsruhe Jena gegen den Halleschen FC. Bevor wir über Sportliche sprechen, dazu noch kurz, der FC Karlsruhe Jena hat letzte Woche ja ein Sondertrikot rausgebracht und zwar mit dem Wappen des SC Motor Jena, Sportclub Motor Jena, als der sie ja von 54 bis 66 gespielt haben bevor dann die Umbenennung kam in Carl Zeiss. Und in diese Zeit fallen auch große Erfolge rein, wie zum Beispiel der FDGB-Pokalsieg 1960 oder das Europacup-Finale 1962 oder die Meisterschaft 63. Und um an diese Zeit zu denken, kam dieses Sondertrikot letzte Woche raus, was ein bisschen skurril war, weil das Sondertrikot ist rot und weiß. Und gerade gegen den Halleschen FC, der am Freitag in Grün gespielt hat, in Rot und Weiß zu spielen, war dann irgendwie doch ein wildes Bild. Aber ich muss sagen, ich mag sowas, ja, da wisst ihr ja, diese ganze Historie und
bin da immer sehr empfänglich. Sieht auch geil aus. Also ja, ich habe das gesehen, den ersten Instagram-Post und dachte mir so, boah, richtig geiles Teil, finde ich.
Ja, finde ich auch. Schön. 60 Jahre, nachdem sie sich wieder umbenannt haben, haben sie dann mal wieder darauf hingewiesen. Ne? Und Gregor, wenn du das aber so sagst, findest du geil. Kurze Frage in die Runde, Paddy. Gründungsfarben von Borussia Dortmund, hast du eine Idee?
Ja, blau-weiß, glaube ich, ne?
Blau-weiß mit roter Schärpe.
Ja.
Ich stelle mir vor, der BVB sagt, komm hier beim nächsten Jubiläum, laufen wir mal in blau-weiß mit roter Schärpe auf. Weiß ich nicht, was
aber
man in Dortmund dazu sagen würde.
Aber andersrum gab es ja sogar in den 90ern, gab es ja auch mal ein Schalke, ich weiß nicht, ob das ein Alternativtrikot war oder ein Torwarttrikot, aber es gab mal ein Schalke-Trikot, was schwarz-gelb war. Das habe ich erst in irgendeinem Trikot-Ranking bei YouTube gesehen. Also das ist ab und zu, gibt es wieder mal so, sagen wir mal so, Profis in der Grafikabteilung, die vielleicht nicht allzu viel Historienbezug haben oder generellen Fußballbezug, die mal anfangen zu zaubern, ey, ja.
Ja, ich glaube, die Fans waren völlig fein mit der ganzen Nummer, weil das Wappen vom SC Motor Jena wurde ja auch in der Kurve dann gezeigt, so als Choreo. Ja. Von daher ist man da, glaube ich, eher stolzer so ein bisschen auf die Erfolge, als dass man jetzt sagt, nee, wir spielen jetzt hier nicht in Rot und Weiß.
Ja, ist ja richtig so.
Ja, es ging ja dann ordentlich zur Sache. Ich muss sagen, ein heftiges Tor von Malik Fakhro zum 1:0 für den HFC. Alter, was war das denn für eine Nummer?
Ja, sensationell. Sensationell. Also ich muss erstmal sagen, ich habe vor der Saison gesagt, Fakhro wird Torschützenkönig. Also andersrum, ein Kollege hat mich gefragt, wen soll er nehmen? Habe ich ihm gesagt, nimm mal Fakhro, habe ich ein ganz gutes Gefühl bei dem. Und dann ist er ja erstmal völlig abgeschmiert, gar nicht angekommen. Und ich habe jede Woche wieder die Nachrichten bekommen, du Vollidiot, du hast ja gar keine Ahnung. Ich bin sehr froh, dass er mittlerweile so ein bisschen in Fahrt kommt. Was heißt so ein bisschen? Mittlerweile richtig in Fahrt kommt. Gegen Babelsberg doppelt getroffen, dann war er auf Länderspielreise mit Libanon, hat da auch genetzt, ist Mittwoch erst wiedergekommen, hat Freitag dann schon gespielt in Jena und macht halt dieses Wahnsinnstor, wo ihm, glaube ich, der erste Kontakt misslingt. Also der will den Ball mit dem rechten Fuß, glaube ich, annehmen und der springt aber so hoch, woraufhin er dann folgendermaßen reagiert, er nimmt einmal die Brust raus, legt sich den Ball selber perfekt vor und nagelt ihn dann Volley ins Netz, unhaltbar
dadurch,
für Liesegang, also es war
dadurch wird es dann aber noch perfekter, finde ich, dieses Tor, weißt du, so dieses zack, zack, bumm, von der Strafraumgrenze einfach reingenagelt, heftig, und ich muss sagen, die Reaktion danach fand ich dann auch bemerkenswert, weil er dann direkt zu Robert Schröder gerannt ist, zu seinem Trainer.
Ganz stark, und alle hinterher, also er war nicht der Einzige, sondern die ganze Mannschaft hinterher, alle ab zur Bank, also das war ein richtiges Signal an den Verein. Da waren die, glaube ich, sowieso relativ safe, wenn man das so gehört hat im Vorfeld. Aber wie die Mannschaft da reagiert hat nach diesem Tor, das war schon bemerkenswert.
Und auch die erste Hälfte hat auf jeden Fall dem HFC gehört. Das wandelte sich dann so ein bisschen in der zweiten Hälfte. Da war Jena auf jeden Fall besser. Und ich hatte dann in der Nachspielzeit Schottland und Irland-Vibes. Ihr habt ja vielleicht auch gesehen letzte Woche diese Videos.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Und von den WM-Qualifikationsspielen, also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich schon mal so lange nach Videos von schottischen Pubs gesucht habe, beziehungsweise so lange da Zeit für aufgewendet habe. Ich habe mir wirklich letzte Woche nur Zusammenfassungen angeschaut, beziehungsweise diese Gegenschnitte dann immer in irgendwelche Kneipen überall auf der Welt oder Flughäfen oder so, wo die Leute einfach gefeiert haben.
Das war, ja, da fängst du an zu heulen. In die da stehen und nur noch den Apfel fordern und wollen, dass das Spiel zu Ende geht, und plötzlich nagelt er den Ball da von der Mittellinie rein und dieses ganze Land versinkt in Ekstase. Das war ja so herrlich.
Ja, herrlich. Du hättest mir ja auch alles Iren, ne? Gegen Ungarn, das war ja auch so.
Ja,
auch. Das war ja auch heftig, naja.
Du hättest mir Flugtickets hinlegen können, wirklich an die schönsten Strände dieser Welt. Ne? Es hätte keinen Ort gegeben in diesem Moment, wo ich lieber gewesen wäre, als in diesem Stadion. Ohne Scheiß. Das ist
Boah. Ja, also
auch das ist Fußball. Fußball.
Kurzer Ausflug, Jena, deutsche Schottland. ziehen den Lucky Punch da in der Nachspielzeit und dieser glaube Befreiungsschlag, der es auf jeden Fall gewesen wäre für Robert Schröder, der bleibt dann aus. Aber auch nach dem Spiel in den Interviews hat sowohl dann Malik Fakhro das dann auch nochmal gesagt, ne, dass der Trainer im Prinzip auch nichts dafür kann, dass sie diesen Treffer da in der Nachspielzeit kassieren. Das ist, hat das dann so ein bisschen der Mannschaft zugeschoben. Und Robert Schröder hat es selber dann auch nochmal gesagt, dass er mit der Mannschaft sehr, sehr gut ist, dass sie irgendwie ein guter Verbund sind. Und das fand ich dann auch irgendwie ganz, ganz cool, das so zu sehen, dass die offensichtlich eine Einheit sind. Und da ist offensichtlich richtig der Wurm drin einfach bei denen.
Ja, da kommt dann wirklich alles zusammen. Man hat nach dem Spiel bei den Bildern auch gesehen, dass da eine gute Verbindung herrscht, wie der Schröder da nach dem Spiel nochmal so eine super emotionale Ansage macht im Kreis. Das war beeindruckend und ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass ich davon ausgehe, dass da personell relativ zeitnah was passiert beim HFC, wenn sich nichts bessert. Und ich bin so ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt, wie eine Mannschaft sich gegen Turbine Halle, gegen eine drei Ligen tiefer spielende Mannschaft so präsentieren kann wie der HFC letzte Woche und dann nach Jena fährt zur mit Lok zusammen Mannschaft der Stunde und da so einen Auftritt hinlegt. Besonders in Halbzeit 1, aber auch in der zweiten Hälfte hatten sie ja Chancen. Also das passt gar nicht zusammen. Aber wenn man dieses Gesicht der Mannschaft sieht, dann kann man nachvollziehen, dass Daniel Meyer sagt, es stimmt zwischen Trainer und Mannschaft, er erreicht sie, wir sind grundsätzlich zufrieden mit der Arbeit, aber nicht mit den Ergebnissen.
Ja, wenn wir auf Jena schauen, muss ich sagen, dass mein Lieblingszitat an diesem Wochenende von Volkan Uluc kam, der gesagt hat, Regionalliga ist kein Barbiehaus.
Das fand ich wunderbar. Wann hat er das denn gesagt?
Das hat er im Interview danach gesagt. fand ich wunderschön. Stark. Was er damit sagen wollte, ist, dass eben jeder Gegner hart ist, auch wenn Jena, glaube ich, beste Offensive der Liga, ne? Aber trotzdem ist eben auch so ein Heimspiel dann gegen den HFC kein Spaziergang. Lok hat gewonnen 3-0 und durch das Unentschieden ist Jena jetzt eben wieder auf drei Punkte auf zweiten Platz. Und jetzt steht ja das Derby an, das Thüringen-Derby. Am kommenden Wochenende, am Freitag, live im MDR, 20.15 Uhr. Und wenn wir mal auf den Gegner schauen, Rot-Weiß Erfurt, der da auf Jena trifft, dann müssten wir, glaube ich, einmal kurz über Fabian Gerber reden, der nach dem glücklichen 1:1 von Rot-Weiß Erfurt beim Schlusslicht, Hertha Zehlendorf am Wochenende, Folgendes gesagt hat.
Ja, einfach, dass wir keinen Aufbäumen haben, dass keiner auf dem Platz ist mit Herz, keiner mit Mentalität. Jeder nimmt so hin und man hat das Gefühl, es ist egal, ob du gewinnst oder verlierst. Und das ist im Leistungssport fehl am Platz. Da brauche ich nicht Leistungssport machen, da muss ich irgendwie, keine Ahnung, zum Schach gehen irgendwo ein bisschen spielen als Freizeit. Aber wenn ich Leistungssportler bin, wenn ich Spiele gewinnen will, dann erwarte ich eine andere Einstellung, eine andere Mentalität auf dem Platz. Ja, auch letzter Ball, einfach immer so schlampig, letzte Entscheidung nicht richtig, die Bälle kommen nicht an vorm Tor, lassen mir klare Chancen liegen. Und das hat am Ende mit Qualität zu tun. Und da müssen wir gucken, dass wir uns schleunigst, wie gesagt, verbessern. Wir haben jetzt das Spiel des Jahres vor der Brust. Und nochmal, wenn wir so auftreten wie heute oder wie die letzten Wochen, dann geht das in die Hose.
Wie sieht dann die Wochenvorbereitung fürs Derby aus?
Ja, natürlich werden wir das Spiel nochmal analysieren, werden wir natürlich knallhart die Fehler ansprechen und auch gerade diese Lustlosigkeit so ein bisschen, die ich fühle, so das egal sein, ob du gewinnst oder verlierst und nochmal, dann sollen sie sich einen anderen Job suchen, dann sollen sie woanders hingehen, dann sind sie bei Rot-Weiß falsch, weil ich will jedes Spiel gewinnen, ich will jedes Trainingsspiel gewinnen und wenn das jemand nicht so sieht, dann soll er zu Hause bleiben und nicht den Erfolg der Mannschaft oder des gesamten Vereins gefährden.
Da muss ich sagen, das war natürlich das Zitat, wo du, Paddy, bei deiner Vorstellung auf Alex Bezug genommen hast. Und da muss man sagen, Rums, Küppi, was würdest du denken, wenn du Spieler von Rot-Weiß Erfurt wärst, ne, und diese Aussage von deinem Trainer hörst?
Ja, da würde ich mir denken, hoppla, jetzt wird's langsam ernst. Aber ich muss sagen, ich kann es absolut nachvollziehen von Fabian Gerber, weil RWE hat ja über Wochen wirklich coole Leistungen gezeigt, starke Ergebnisse eingefahren. Und kriegt das jetzt schon lange nicht mehr in der Form hin, mit ein bisschen Verletzungspech, keine Frage, mal mehr, mal weniger, aber grundsätzlich ist da irgendwas verloren gegangen in den letzten Wochen Und dass Fabian Gerber da jetzt mal so richtig auch verbal auf den Tisch haut, eine Woche vor dem Derby, das ist, glaube ich, genau die richtige Reaktion. Er hat ja auch gesagt, dass die Mannschaft bei den Fans war, wie es ja üblich ist, vor so einem Derby, und dass die Fans relativ vernünftig mit der Mannschaft gesprochen haben und er selbst es sogar hätte nachvollziehen können, wenn sie deutlich kritischer und intensiver agiert hätten gegenüber der Mannschaft. Aber das ist, glaube ich, ein Weckruf in die Mannschaft hinein vor diesem Spiel des Jahres für Rot-Weiß Erfurt, und wer es jetzt nicht verstanden hat, dem ist dann auch nicht zu helfen und der muss sich dann vielleicht wirklich, wie Fabian Gerber sagt, einen neuen Verein suchen.
Ich finde es vor allem stark, dass du diese Kommunikationsleitung wählst, weil ganz klar war, glaube ich, das hört man auch in jedem Satz heraus, dass da jemand auch ganz klar überlegt hat und ganz klar auch ein Zeichen setzen wollte. Das war jetzt nicht so ein rumpel-emotionsgeladenes TV-Interview und wo man sich dann im Verein einen Tag später fragt, oh Gott, was ist denn da eigentlich passiert und wie konnte er das tun, sondern ich glaube, das war eben auch ganz klar als dieser Weckruf platziert, und das war auch ganz klar die Überlegung dahinter, das eben so öffentlich auch nach außen zu tragen. Und in dem Fall finde ich es gut, finde ich es wirklich gut, weil er hat ja auch nichts gesagt, wenn die Mannschaft sich ehrlich macht, was von der Hand zu weisen ist, glaube ich. Und er hat natürlich noch den viel engeren Draht und den viel engeren Kontakt zu den Spielern im Training, in der Woche, am Wochenende und Co. und kann das um so viele Level mehr einschätzen nochmal als wir Außenstehende, ob es denn auch wirklich so ist. Und das sind so Aussagen. Er sagt ja nicht, die Jungs sind zu blöd zum Fußballspielen, sondern das sind alles gute Fußballer, das ist ja außen vor gelassen, sondern es ist ja nur eine Mentalität, so eine Kopffrage. Und das ist dann so an der Ehre packen, gerade vor dem Derby jetzt, finde ich sehr gut gelöst. Das kann auch nach hinten losgehen, das ist klar, das kann einem auch um die Ohren fliegen, aber ich finde es in dem Kontext wirklich clever gemacht, würde ich sagen, wenn ich dann weiß, wie es ausgeht am Wochenende, das Spiel. Aber ich kann es erstmal komplett nachvollziehen und finde es mal an den Coronis packen Aktion, und das befürworte ich.
Das Spiel ist unser Spiel, wo wir tippen diese Woche.
Freitagabend, Live-Spiel. Wollen wir kurz zumindest so halb über, weil ich habe mich noch nicht abfeiern dürfen wegen dem richtigen Ergebnis, aber ich. Du hast mich auch.
Immer mit der Ruhe.
Nee, weil ich wurde auch letzte Woche umgegrätscht von Gregor Rühl. Und ich möchte zumindest sagen, dass meine Tendenz richtig war im letzten Spiel, weil das Spiel ja auch noch thematisch Thema wird. Deswegen sage ich so halb umgegrätscht, Gregor, fahren Sie bitte fort, aber Sie dürfen jetzt währenddessen in mein arrogantes Grinsen schauen.
Der Tendenzkönig.
Ich muss gerade an Dennis Undaff denken, wo ich dieses Eigenlob höre. Wobei bei Dennis Undaff, war es ja wirklich lustig, als er 3 Tore in Dortmund gemacht hat und gesagt hat, wie ich da den Körper reinstelle, das war einfach Weltklasse.
Das war schon gut. Also letzte Woche haben wir Zwickau gegen Chemnitz getippt, reden wir gleich noch drüber. Paddy, der Tendenzkönig, du hast, glaube ich, ein 2-1 getippt.
Ich habe 2-1 getippt, ja, für Zwickau.
Ich war bei einem 2-2. Alex, du warst auch bei einem Unentschieden, glaube ich. 1-1, ja. Ne? Und diese, damit hat Paddy, ja.
Da waren wir alle knapp daneben.
Ist er der Tendenzkönig.
Aber ich war näher dran.
diese Woche tippen wir also Erfurt gegen Jena und in Anführungszeichen Gewinner der letzten Woche darf loslegen.
Das gönnt mir auch keiner, ne? Also es ist ja, du kannst ja selbst aus Empathie
gründen. Wenn du das als deine Erfolge so gerne verbuchen willst, dann mach das gerne.
Ich versuche wieder ein grundpositiver Mensch einfach zu werden und mich dann so hochzuziehen an sowas.
Ja. Nein, ich tippe, lag nur 3 Tore daneben.
Ich. Da kommt wieder die Oma mit der Suppe. So, jetzt also, back to football. Ich tippe 3-1 für Carl Zeiss Jena.
Dann lege ich nach und sage 2-0 für Carl Zeiss Jena.
Oh, gleiche Differenz auch.
Ich sage, Jena gewinnt 1-0 in Erfurt.
Also, ihr habt hier gehört, Erfurt gewinnt das ganze Ding. Das haben wir jetzt damit
davon
auch beschlossen. Davon ist jetzt auszugehen.
Wir werden es nächsten Montag. Und am Freitagabend gibt es einen großen Fabian Gerber Mittelfinger in Richtung.
Ja, wollte ich sagen. Die Sonne auf.
wir bleiben auf jeden Fall dran. Auch ein schönes Duell gab es in Sachsen. Das Nachbarschaftsduell FSV Zwickau gegen den Chemnitzer FC. Und das war auf jeden Fall eine ordentliche Begegnung, fand ich. Choreos auf beiden Seiten. Wunderschön. Natürlich auch Schweigen am Anfang, aber dann gab es die Choreos. Und auch da wieder was, die viel, viel Historie in dieser Folge. Aus alten Zeiten, denn Zwickau huldigt den Europapokalhelden aus der Saison 75-76 mit der Aussage Florenz, Athen, auf Wiedersehen.
Ich musste lachen, als ich es gesehen habe. Sehr geil.
Also diese fantastische Saison, über die wir hier vor zwei Wochen oder so schon mal geredet haben, als sie in Zwickau ein spezielles Dinner gemacht haben mit den Helden von damals und die Karte von der Begegnung, von vor der Begegnung zwischen gegen Florenz nachgekocht haben. Es ging also um die Spiele gegen Panathinaikos Athen, die AC Florenz, Celtic Glasgow und dann sind sie gegen Anderlecht ausgeschieden. Legendäre Truppe damals mit Jürgen Kreuder noch im Tor und an diese Saison hat man eben gedacht und auch im Chemnitzer Block gab es eine große Choreo. Also da war richtig was los. Glaube, das hat sich allerdings, haben die sich die Chemnitzer ein bisschen anders vorgestellt, als damit 4-0 wieder nach Hause geschickt zu werden. Ich habe irgendwo gelesen, es war der erste Heimsieg mit 3 Toren oder mehr gegen den Chemnitzer FC seit 1965. Also man hat sich das auch nicht nehmen lassen, auf Zwickauer Seite das ein bisschen auszukosten.
Da nochmal ein bisschen zu kramen in den Geschichten.
Ich wollte gerade sagen, da wurde nochmal geguckt irgendwo.
Wie
ja,
historisch ist denn diese Demütigung?
Ja, den ganzen Staub nochmal von irgendwelchen Sachbüchern runtergepustet da. Ja. Aber das ist doch gut. Ist doch, muss man so machen.
Ja, muss man so machen. Ist bei
glaubt ihr denn, dass Dejan Bosic schon ein Auge zugemacht hat? Seitdem. Oh,
habe ich auch direkt gesehen, war sofort eine Bildschlagzeile, dass er das leere Tor nicht trifft. In der Anfangsphase war es direkt. Ne?
Ja, beim Stand von 0-0.
Beim Stand von 0-0 muss man auch sagen, wenn er den macht, geht das Spiel im Zweifel irgendwie anders aus.
Oh, mutiger Aussage.
Mord, dann geht es nicht 1, dann geht es nicht 0-4 aus, Gregor.
Nicht so deutlich, mein
da geht
Gott,
das Spiel boah. Anders aus. Ist das gut.
Und deswegen, Gregor, bist du Host in 2 Fußball-Podcasts.
Ich meinte den Spielverlauf.
Deswegen hast du mindestens 2 Fußball-Podcasts, Gregor.
Ich pfeife hier aus dem letzten Loch und ihr trampelt hier so auf mir rum. Ne? Das ist irgendwie Wahnsinn. Ich kann eigentlich, ich hätte ja, ach, naja, egal. schön war natürlich auch im Vorhinein der Rückbezug auf eines der legendärsten Fußballvideos, was es gibt, aus Zwickau. Denn man hatte eine kleine Ankündigung gemacht und sich bezogen auf ein Video, was am 26.04.2015 stattfand. Und ich glaube, wir kennen es alle und wenn nicht, dann holt es auf jeden Fall nach. Ich spreche natürlich über das Video »Wo sind die Karten?« es ging um den Zwickau-Fan Schwarzi, der in einem Clip da zu sehen ist, wie er in der, ich glaube, es war in der Halbzeitpause von Zwickau gegen Hertha 2, da gab es Karten für Sachsen-Pokalfinale gegen eben Chemnitz. Und
er halten so Jus noch.
Und genau, und er wollte gerne auch welche haben, aber offensichtlich waren die Karten schon ausverkauft.
Und ausverkauft?
Ausverkauft. An die Osche schon da drüben, ist dann der Wortlaut.
Das nimmt er seinen Schal ab. Das ist dann der Wortlaut. Er fragt erst, wo sind die Karten? Und dann danach wirft er dem Verkäufer seinen Schal an den Körper und sagt, hier, das kannst du dir am Hals hängen, du Assi.
Das ist, also das, wer das nicht kennt, hat wirklich was verpasst. Das ist für mich auf einem Legendär-Level wie Ich bin Uwe, ich bin auch dabei. Das ist wirklich, also auch für mich, zumindest vielleicht für unsere Region, ja. Ist das so ein Level von Meme, was einfach jeder kennen sollte.
100%.
Ja, und die,
Kultstatus in Zwickau.
Und die Forderungen darunter sind ja auch, dass es im Fußballmuseum eigentlich in Dauerschleife laufen müsste und so. Und was natürlich.
Du kriegst einen Schal und sagst, das kannst du dir um Hals hängen.
Du Assi.
Ich will mich da jetzt nicht reinsteigern, wir müssen bitte schnell weitermachen, weil sonst wirklich, ich finde das so überragend witzig.
Dieser Fan hat übrigens dann wohl doch hat wohl noch Karten bekommen für das Finale. Also der könnte dann doch beruhigt schlafen. Das ist wirklich, es ist wunderschön. Okay, Jungs, Dynamo holt das erstmal wieder Punkte nach langer Zeit und gewinnt für mich überraschend tief im Westen. Trifft auf Ex-Dynamo Uwe Rösler. Schöne Szene, wie er seinem ehemaligen Mitspieler Heiko Scholz da Hallo sagt am Spielfeldrand vor dem Spiel und so. Ja, mit 5 Veränderungen Dynamo. Ich weiß nicht, könnt ihr mir erklären, warum es auf einmal klappt?
Boah. Der Kopf, Gregor, der Kopf. Im Fußball ist oft der Kopf.
Ist es der Kopf? Ist es das Glück? Ist, Man weiß es nicht.
Man weiß es ja wirklich nicht.
Also die Länderspielpause war natürlich lang und die meisten sind da geblieben, aber das betrifft ja auch die gegnerische Mannschaft, die sich dann ebenso lange vorbereiten kann und drauf einstellen kann. Und Uwe Rösler, der hat auch sicherlich noch einige Ideen hier und da, was Dynamo ausmacht. Manchmal ist es nicht erklärbar, ist irgendwie auch das Schöne am Fußball. Ich bin nächste Woche mal in Dresden, ich schreibe mir das mal ins Hausaufgabenheft, da mal nachzufragen. Nächste Woche, wenn ich sage nächste Woche, meine ich diese Woche tatsächlich. Wir haben ja Montag. Aber woran es lag. Ob da irgendwelche Kniffe angewandt wurden in der Länderspielpause oder so. Oder vielleicht, manchmal ist es auch einfach kein Kniff. Manchmal sind es auch einfach nur 3-4 Tage off für die Spieler, dass die mal die Möglichkeit haben, wirklich mal 3-4 Tage abzuschalten und mal eben nicht dran zu denken. Und auch wenn das schwer ist, weil es ein Beruf ist, mal einfach was mit der Family zu machen, 3-4 Tage wegzufliegen, vielleicht auch, wenn das okay gewesen ist aus von Vereinsseite, von Staffseite. Und manchmal ist es dann einfach das, was dann reicht. Man muss dazu natürlich auch sagen, es war jetzt Bochum auf der Gegenseite, die aber einen guten Flow hatten. So, das darf man dann jetzt alles nicht zu hoch hängen. Aber man ist zumindest mal wieder auf Tabellenplatz 16 jetzt, auf dem Relegationsplatz. Braunschweig dahinter, Magdeburg dahinter. Braunschweig zum Beispiel kommt noch. Das ist, glaube ich, das letzte Heimspiel des Jahres. Am 12.12. Dynamo Dresden zu Hause gegen Braunschweig. Nochmal Heimspiel, Freitagabend, Flutlicht. Also, du hast jetzt die Möglichkeit, noch in diesen Wochen vor Weihnachten noch ein bisschen was immer noch gerade zu rücken, weil die zweite Bundesliga hinten halt nicht so ist wie die dritte Liga, dass da hier und da mal pro Mannschaft mal ein Sieg vom Laster fällt, sondern, das haben wir leider ja auch bei Magdeburg gesehen, ne, wieder 1-2 verloren, dass da wirklich Punkte rar gesät sind im Zweitligakeller.
Ja, man kann nur hoffen, dass sie jetzt diesen Flow mitnehmen. Die hat natürlich auch wirklich eine Menge Glück, ne? Onyeka, der den Elfmeter da vorbeisemmelt. Ich fand bei dem 1-0 fand ich auch spannend. Sah für mich so aus, als es war ja nach einem Einwurf, ne? Dynamo rennt nach vorne, Bochum, alle Mann müssen nach hinten und der Balljunge, der Bochumer Balljunge, ist ganz schnell im Kopf und wirft, ich glaube, Conny Faber war es, wirft ihm den Ball ganz schnell zu und die können im Prinzip direkt weitermachen mit ihrem Angriff. Was man ja eigentlich so kennt, ne, dass die.
Wird
dass
aber
die
auch mal kurz zur Seite genommen, oder?
Nein, alles gut, ne? Ja. Die sind ja natürlich auch dazu angehalten, das schnell zu machen. Aber man kennt das auch anders. Also man kennt ja diese Szenen, ne? Dass Balljungs dann nur sagen, was? Wo, wer kriegt denn jetzt hier eigentlich? Wer hat denn jetzt hier eigentlich Einwurf?
Hatte ich gestern tatsächlich lustigerweise in Aue. Genau die Szene. Da stand zwar 0-0 und über das Fußballspiel müssen wir da auch nicht länger reden im Erzgebirgsstadion gegen Stuttgart 2, aber Stuttgart wollte nochmal am Ende so ein bisschen anzucken. Und bei jedem Abstoß gab es das Privatduell von Florian Hellstern, Stuttgarts Torhüter, mit dem Balljungen hinterm Tor, weil der Balljunge hatte aber Zeit. Der hatte aber Zeit. Schon ab der 80., 82. Minute hatte der eine Zeit, sage ich euch. Und so kennt man es eigentlich auch.
Der wollte unbedingt das 0-0 zu Hause halten, oder was?
Der wollte unbedingt dieses 0-0. Ja, also, ich weiß nicht. Also, wir können ja den Schritt gern machen Richtung Erzgebirge.
Ja, lass uns auch ganz kurz bei Dynamo bleiben. Also, erstmal sehe ich es wie ihr. Manchmal ist der Fußball einfach nicht erklärlich. Das ist ganz einfach so. Und irgendwann funktionieren die Dinger und vorne gehen sie rein und hinten schiebt der Onyeka den Ball vorbei. Da kommt dann einfach vieles zusammen. Bei Dynamo müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, über Friedrich Müller sprechen. 19 Jahre jung, Zweitligadebüt in der Innenverteidigung. Von allen Seiten über den grünen Klee gelobt für ein starkes Spiel. Leitet das zweite Tor mit ein durch einen wirklich starken Pass im Aufbauspiel. Und verhält sich ansonsten super souverän und alle, auch die Erfahrenen, haben gesagt, wie der hier sich präsentiert, wie der mit uns spricht, wie der auf dem Platz unterwegs ist, das kann mal richtig einer werden, hat schon U18-Nationalmannschaft gespielt, war dann, glaube ich, verletzt und ja, ist jetzt einer. Wir haben oft über die Innenverteidigerposition gesprochen, Paddy, bei Dynamo, und wir haben auch oft darüber gesprochen, dass Thomas Stamm einer ist, der junge Talente entwickeln und besser machen kann. Und mit Friedrich Müller scheint genau das gerade der Fall zu sein.
Wunderbar. Dann drücken wir doch da die Daumen, dass das vielleicht im Aufwind so ein bisschen weitergeht in Dresden. Und schauen dann mal rüber nach Aue, wo wir, glaube ich, als erstes mal einer Legende, einer Erzgebirgslegende, dem Erzgebirgsbuffon, wie er manchmal genannt wird, gratulieren müssen zum 550. Spiel Martin Mennel macht sein 550. Spiel für Erzgebirge Aue, hält sogar noch einen Elfmeter. Man hätte ihm natürlich gewünscht, dass das drei Punkte irgendwie dann auch noch gibt bei diesem Jubiläum. Aber ich glaube auch so war das trotzdem ein geiler Spielverlauf dann für ihn, wenn du dich dann auch nochmal auszeichnen kannst und so. Und ich glaube, er ist auch immer noch nicht müde. Also wenn es weiterläuft, macht er auch gerne noch weiter. Und ja, ich weiß nicht, wurde er denn vorm Spiel ausgezeichnet, Paddy? Oder gab es irgendwelche Worte zu ihm oder wie war es?
Ich war sehr, sehr, sehr lange, ehrlich gesagt, im Presseraum, dass ich nicht raus musste. Deswegen, ich bin erst so 10 Minuten vor Anpfiff raus. Ich habe nichts mitbekommen davon in irgendeiner Art und Weise. Und ich habe ja auch Martin Mennel danach im Interview gehabt nochmal. Ihm geht's auf den Sack. Und ich glaube, das habe ich ihm auch abgekauft. Also nee, wirklich, ich glaube wirklich, interessiert das wirklich relativ wenig. Also wirklich, also es ist meine vollste Überzeugung. Das hat man ihm auch angemerkt, auch als die Kamera aus war und dann ne, nochmal weiterspricht eventuell dann teilweise. Das ist dem wirklich, glaube ich, egal. Und natürlich ist er sich bewusst, diese Zahl ist gigantisch und das wird ihm so schnell sowieso nicht, aber wenn überhaupt mal wieder jemand nachmachen, irre. Aber für ihn war der Elfmeter wichtiger und da muss ich auch sagen, das war, also die zweite Parade war viel schwerer, viel komplizierter, hat er auch nochmal im Interview gesagt. Also Noah Darwig, auf den hat er sich ja auch vorbereitet als Elfmeterschützen. Der Ball war so halb links vom Hüter aus gesehen geschossen, also auch nicht gut, so halb angechippt. Dann war Martin Mennel mit den Beinen da. Aber dann die Parade im Anschluss. Darwig hat den Ball nochmal zu quasi geflogen bekommen nach der Parade und dann der Kopfball, den er so drüber heben möchte über Martin Mennel. Und das ist die Parade, die eigentlich viel, viel geiler ist, weil er mit den Fingerspitzen da noch dran war, den Ball noch an die Latte lenken kann, nach hinten übergreift sozusagen und dann drischt Pascal Fallmann den Ball weg und erklärt die Situation. Ansonsten, wie gesagt, zum Spiel, Männer, es war arschkalt, es war bodenlos kalt, es war unglaublich kalt, es gab ein extremes Kuriosum.
Ich glaube, es war kalt, oder?
es war kalt, es war sehr kalt. Nein, und zwar tatsächlich, und es ließ sich auch nicht auflösen und wir haben dann, das war dann so teilweise auch, können wir so ein bisschen transparent sein, im Audiostream extrem schwierig, sich auf das Spiel zu konzentrieren, weil ich von links und rechts dann zugequatscht worden bin von ganz lieben Aue-Fans. Paddy, was sagst du? Du hast doch ein MacBook da offen, du kannst doch mal gucken, du hast doch hier einen Kicker-Ticker. Also die haben mich nonstop halt, weil die Räume da so eng sind, die Wege so kurz auf der Tribüne in Aue. Ich habe quasi durchkommentiert und links und rechts habe ich versucht, Leute abzuwimmeln und so versucht, so mit Gesten und Mimiken denen zu erklären, dass ich gerade nicht reden kann, weil Katowitz hat 2 gelbe Karten bekommen in diesem Spiel und ist nicht vom Platz geflogen.
Ah, die alte, genau. Wer war denn das?
Es gab bei der WM 2006 mal eine ähnliche Situation. Genau, Simonic, Kroatien, 2006 bei unserem Sommermärchen. Und ich habe mich auch instant erinnert an dieses Spiel. Also nicht direkt an das Spiel, aber an diese Simonic-Nummer mit der WM 2006. Und ich habe das seitdem nie wieder gehört. Was ist vorausgegangen? In der 9. Minute hat Katowice die gelbe Karte bekommen. Und für mich und alle Fans auch ringsrum auch ersichtlich, dass es Richtung Katowice ging von Stuttgart 2, diese gelbe Karte. Und auch im Stadion wurde Katowice angesagt und auf der Videoleinwand auf beiden Seiten wurde Katowice mit der gelben Karte ausgewiesen. Und es wurde nichts korrigiert, weder in der Halbzeitpause noch irgendwie irgendwo anders. Ich habe parallel immer den Kicker-Ticker offen, um Sachen nochmal nachlesen zu können parallel, wenn ich das Spiel nicht parallel schauen kann, um einfach sicher zu gehen oder wenn es jetzt irgendwo Szenen sind, die relevant sind und 200 Meter weit weg, dass ich die einfach auch sauber nachschildern kann, wenn ich das nicht gleich erkannt habe. Und auch im Kicker-Ticker stand Katowice Minute 9 gelbe Karte. Und dann kommt nach einer Stunde, ich muss mal ganz genau schauen, dann kam die 61. Minute, Zweikampf im Mittelfeld, Katowice gelbe Karte. Ich kommentiere, naja, es muss ja jetzt gelb-rot sein. Es passiert nichts. Und er kriegt die gelbe Karte, läuft zurück in die eigene Mannschaft zurück, ins letzte Drittel zum Verteidigen des fälligen Freistoßes im Anschluss.
Paddy, erzähl mal ganz kurz, wie geht's dir in solchen Momenten? Ich hasse es.
Hundsbeschissen.
Weil du sitzt also, da und denkst dir, fuck, bin ich jetzt bescheuert? Was passiert hier gerade? Ich verstehe es nicht. Also du fühlst dich so hilflos und so verlassen.
Das war richtig beschissen. So, weil dann, ich war mir sehr sicher. Ich war mir sehr, sehr sicher, weil es gab wenige gelbe Karten. Also die wurden zwar recht geschleudert zu Beginn dieses Spiels, aber dann halt nur wenige. So, dann war okay, Katowice gelb, der fliegt vom Platz jetzt. Dann kommentierst du das so an. Also du sagst nicht, fliegt jetzt vom Platz, sondern du sagst, und das ist jetzt die zweite gelbe Karte. Und dann wartest du ja nur, dass du sagen kannst. Und so. Und dann merkst du, nee, es passiert irgendwie nichts. Und Scheiße. Der Schiri dreht sich rum und geht. Dann gucke ich schon nach links, neben mir so die motivierten Aue-Fans schon so am Paddy, was ist denn da los? Paddy, die merken, ich habe aber auch gemerkt, okay, auch im Stadion wird's unruhig. Das heißt, ich bin schon mal nicht allein mit den Gedanken. Guck nach rechts zu anderen Pressekolleginnen und Kollegen. Alle gucken sich an, zucken mit der Schulter und sagen, Nee, und der hat doch schon gelb, der muss doch jetzt vom Platz fliegen. Und er hat das 10 Minuten im Audiostream immer wieder recherchieren, kommentieren, aber auch Spiel kommentieren gedauert, bis ich Screenshots bekommen habe, glücklicherweise, bei Instagram, bei fußball.de wurde es erklärt, oder wurde es nicht erklärt, aber da wurde die gelbe Karte zurückgenommen und wurde aus der 9. Minute und wurde Herbert zugeschustert. So, aber beim Kicker stand es nicht. Beim Kicker stand es auch nach Abpfiff noch nicht. Und es stand auch nicht erklärt irgendwo. Und die einzigen, die das hatten, war fußball.de. Na,
und ist fußball.de, ist das nicht sogar eine Seite vom DFB? Irgendeine offizielle? Ich weiß es nicht.
Kann dann sein, aber auf alle Fälle, das war vielleicht so eine kleine Geschichte. Da war ich froh, dass es die gab, weil sonst war das Spiel wirklich, also 0-0, brauchen wir nicht drüber reden. Aber das habe ich noch nie erlebt und ich glaube, das werde ich auch nicht mehr so schnell erleben. Hm. 2 gelbe Karten und der blieb weiter stehen und ich dachte mir wirklich so, wie du gesagt hast, Küppi, vielleicht bin ich auch der Dumme hier, aber nee, also es haben sich 6.800 Leute angeguckt und wussten nicht, was los ist.
Ja, krass.
Ja, wild. Schieben wir es mal auf die Kälte. Da waren die Sinne ja,
auf die Kälte. Die rote Karte, die hat geklebt, die ging einfach nicht rauszuziehen aus dem Trikot.
Die war angefroren. Ja gut, wir müssen noch am Ende natürlich über Energie Cottbus sprechen, die gestern Abend den Spieltag zugemacht haben in Essen. In einem fulminanten Spiel, ganz untypisch für dieses Sonntagabend 19:30 Spiel, was ich eigentlich immer mit so einer gewissen Lethargie verbinde. Aber
Cottbus, ich hatte dieses typische Sonntagabendspiel, ja.
Ja, genau. ihr wisst, was ich meine, ne? Also
diese
Begegnung, also du bist schon so fertig mit dem Wochenende, dann kommt da nochmal so eine Begegnung. Aber Cottbus hat 3-2 gewonnen in einem wilden Spiel und schiebt sich tatsächlich jetzt an die Tabellenspitze. Cottbus ist Tabellenführer und Pele Wollitz bremst natürlich wie immer. Und ja, wir werden weiter drauf schauen und gucken, ob sie da oben bleiben werden. Und ich glaube.
Habt ihr das Tor gesehen von Butler? Sensationell. Also Essen im Angriff war, glaube ich, eine Ecke, bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall kann Energie im eigenen 16er klären. Und dann holt Butler sich den Ball, kann ihn noch soeben vor der Außenlinie retten und dann rennt er einfach los. Er rennt einfach los, also fast von der eigenen Grundlinie, auf jeden Fall tief in der eigenen Hälfte und startet den Sprint, der ist ja unfassbar schnell. Und bei Essen hat sich irgendwie keiner so richtig zuständig gefühlt und der darf einfach loslaufen und bis in den gegnerischen 16er und dann macht er das Tor. Also das war eine Bude, das war wirklich richtig groß.
Ja, Wahnsinn. Und dann sind die Cottbusser sogar noch, provozieren sogar noch und laufen in blau-weißen Trikots in Essen auf, ne? Also da dachte ich auch. Ja, Jungs, ich glaube, wir machen mal den Deckel drauf. Wir machen es mal zu für diese Woche. Wir haben hier
brauchst Tee, ne? Du brauchst Tee.
Ganz schön viel gequatscht. Ich mache mir jetzt 4 Kannen Tee und lese noch mal ein bisschen was über Spielverläufe und wie sie anders verlaufen bei Toren. sei euch noch empfohlen, dass die Ausstellung im Objektiv der Staatsmacht, über die ich hier auch schon gesprochen habe, die Fußballfans zeigt und wie sie überwacht wurden von der Stasi zu DDR-Zeiten. Die ist jetzt gerade im Stasi-Unterlagenarchiv in Frankfurt-Oder und zwar bis zum 30. Dezember. Wer das einrichten kann, der schaut sich das gerne mal an. Ist alles kostenlos und wirklich sehr, sehr interessant. Und wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, an euch, an die Community natürlich wie immer der Aufruf, schickt uns eure Stories, eure Videos, eure skurrilen Erlebnisse vom Wochenende und schreibt natürlich bei Spotify und diskutiert da gerne. Und ansonsten wünsche ich euch eine sehr
gesunde Woche. Bleibt gesund jetzt
vielleicht, in der aktuellen vielleicht Zeit. Vielleicht ganz bleibt kurz gesund. Zum Abschluss der Hinweis, gibt gar nicht so viel zu erzählen, weil eben noch nichts passiert ist, aber heute tritt zum ersten Mal die Arbeitsgruppe rund um die Aufstiegsreform zusammen. Richtig, in Präsenz, richtig. In Frankfurt kommen sie alle. Das Meeting ist auf, ich glaube, 6 Stunden oder so angesetzt. Also die werden da richtig ins Arbeiten kommen. Und ja, wird dann spannend zu hören sein, was dabei diskutiert wird. Wir haben es ja schon mal besprochen, geht um viergleisige vierte Liga oder eben eine zweigleisige vierte Liga, dann vermutlich unter Profibedingungen. Gibt eine ganze Menge zu besprechen und heute geht's so richtig los für die Arbeitsgruppe.
So. Gut, so. Jungs, dann habt eine gute Woche. Bleibt gesund. Das ist das Wichtigste und wir hören uns nächste Woche wieder.
Ist es wirklich so.
Gregor, gute Besserung. Haut rein, Leute.
Tüdelü, ihr Mäuse. Ciao.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten. Immer montags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.